Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gerwin.
Hallo liebe Löwen-Fans, willkommen zur nächsten Ausgabe von Ein Team, ein Podcast. Wir sind mittlerweile bei Folge 24 angelangt, also staffelübergreifend praktisch. Und zu dieser Folge begrüße ich den Mann, den alle nur Katze nennen. Nikolas Katsigiannis, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, servus Leute.
Bevor es losgeht, wie immer an dieser Stelle der Hinweis, gebt uns Feedback und erzählt euren Freunden, der Familie und allen Katzenliebhabern in eurem Bekanntenkreis von unserem Podcast. Und da würde ich vorschlagen, geht's auch gleich los mit der ersten Kategorie.
Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt Löwen live.
In der ersten Kategorie blicken wir auf die sportliche Lage. Brandaktuell steht uns ein richtig schweres Auswärtsspiel bevor. Es geht nämlich zum SC Magdeburg. Was kommt da auf uns zu?
Ja, definitiv eine der besten Mannschaften in der Bundesliga. Sind ja eigentlich auch sehr, sehr heimstark. Liegt natürlich an deren überragenden Fans, die aber natürlich nicht dabei sein werden. Ich denke, das ist ein großer Vorteil für uns. Und ich glaube, in der Vergangenheit war es so, dass es halt auch für viele, viele Top-Teams da ein wichtiges Spiel war, da zwei Punkte zu holen. In dem Fall sind wir in der Mannschaft uns auch bewusst, wie viel das zu bedeuten hat.
Also wir haben ja tatsächlich gegen Magdeburg eine, ich würde fast schon sagen, überragende Bilanz. Also wenn ich da mal gucke, 30 Siege, 8 Niederlagen, 2 Unentschieden und die letzten 5 Bundesligaspiele alle auf Seiten der Löwen gewonnen. Besteht dann auch so ein bisschen die Gefahr, das hört sich jetzt komisch an, weil wir über den SC Magdeburg sprechen, aber dass man das bei einigen im Kopf, das vielleicht auch ein bisschen unterschätzt wird, weil man da ja jetzt immer gewonnen hatte?
Du, ich höre die Statistik zum Beispiel zum ersten Mal jetzt, dass wir da so überragend abgeschnitten haben. Ich denke, klar spielt das so ein bisschen eine Rolle, hat man ja auch gemerkt, wo wir nach Erlangen gefahren sind, dass halt da das kein gutes Pflaster für die Löwen war, aber letztendlich ist ja jedes Spiel neu.
Und das lag ja hauptsächlich an dir früher.
Ja, es ist halt immer, es sind neue Spielfiguren im Spiel, es sind neue Trainer dabei, es ist halt immer so ein bisschen anders. In dem Fall bin ich jetzt kein Riesenfan von so Statistiken.
Ja gut, tatsächlich, wie heißt es immer so schön, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Das ist zwar eine Fußballfloskel, aber in dem Fall gilt sie auch für den Handball. Aber man kann schon sagen, die Magdeburger kommen nicht so gut damit klar, dass sie keine Zuschauer in der Halle haben, haben empfindliche Niederlagen gegen den BHC und gegen Stuttgart kassiert. Also man braucht zumindest jetzt keinen übergroßen Respekt vor so einer Partie zu haben.
Ja, ich glaube, das ist der Fehler, den man machen kann, ne? Dass man jetzt sagt, ja gut, die haben gegen den BHC verloren und die haben gegen Stuttgart verloren. Die haben keine Zuschauer, das wird ein Spaziergang. Ich glaube, das ist genau das, was sie nicht machen sollten. Das ist ein Top-Team. Die haben eine richtig gute Mannschaft, einen guten Trainer und die wissen halt, dass sie dann auch diese beiden Heimniederlagen wieder wettmachen können, indem sie Punkte gegen die Löwen holen können.
Ganz kurz zur Einordnung der Fans. Also, wir haben jetzt gerade, das habe ich mir mittlerweile angewöhnt, zu erzählen, wann wir aufzeichnen. Wir haben gerade Montag, Nachmittag und dieser Podcast wird am Mittwoch veröffentlicht. Wir können also sagen, heute Abend sehen wir, was in Magdeburg passiert. Wenn ihr uns also etwas später hört, dann wisst ihr, dass das alles schon nicht mehr aktuell ist und ihr wahrscheinlich schon wisst, wie das Spiel in Magdeburg ausgegangen ist. Aber es wird natürlich sicherlich kein Nachteil sein, dass keine Fans in der Halle sein werden. Wie kommst du selber generell mit diesem schauerlichen Geisterspiel oder mit dieser schauerlichen Geisterspiel-Atmosphäre zurecht?
Es ist komisch, es ist anders, als man es gewohnt ist. Aber man muss sagen, ich habe damals das Spiel von euch gegen Holstebro im EF-Cup gesehen. Und da waren ja nicht mal diese 10 Trommler dabei. Und das war halt eine richtige Geisterspiel-Atmosphäre. In dem Fall ist es schon wesentlich besser, dass man wenigstens 10 Leute da hat, die wirklich auch ordentlich Stimmung machen. Weil das dann schon so ein bisschen diese Atmosphäre hergibt. Klar, ich würde mir lieber wünschen, dass dann mehr da sind. Aber besser die 10 als gar keine.
Naja gut, du kennst es ja auch, als Gegner in die SAP-Arena zu kommen. Da ist normalerweise auch ein bisschen mehr los. Das tut schon weh momentan, oder?
Ja, absolut. Ich meine, das ist einfach... Handball lebt ja von den Emotionen, von den vielen Zuschauern. Das macht einfach doppelt mehr Spaß. Und selbst wenn man irgendwo Sport guckt und es sind keine Zuschauer da, macht es einfach nicht so viel Spaß. In dem Fall hoffen wir mal, dass diese ganze Krise so schnell wie möglich vorbei ist und dann ich auch mal erleben kann, als Heimspielatmosphäre für in Mannheim zu spielen.
Das wäre natürlich, also das sollte so schnell wie möglich passieren, hoffen wir alle, glaube ich. Ich habe aber heute gelesen, es tut sich wohl was beim Thema Impfstoff. Also ist, glaube ich, nur noch das Problem, dass nicht alle schnellstmöglich durchgeimpft werden. Vielleicht können wir so eine Impfstation vor der Arena aufbauen, sodass jeder Zuschauer, der bevor er reinkommt, nochmal so eine Ladung verpasst bekommt. Dann kriegen wir vielleicht relativ schnell die ersten Löwenfans durchgeimpft. Aber Spaß beiseite. Du hast mit den Löwen einen sehr ordentlichen Start hingelegt. Ihr steht mit dem ja ganz, ganz knapp schlechteren Torverhältnis auf Platz 2 hinter Kiel, beide mit 10-2 Punkten. Hattet ihr euch das auch so in etwa ausgerechnet vor dem Saisonstart, beziehungsweise als du zu den Löwen gestoßen bist?
Ja, ich habe eine der ersten Fragen an Schwalbe war, was halt das Ziel ist für die Saison. Und er sagte halt, besser als letztes Jahr. Ich denke mal, dass der Start, den wir jetzt hatten, da auch genau in die Richtung geht.
Wie habt ihr die Länderspielpause in Kronau genutzt? Also was stand da jetzt beim Training genau im Fokus?
Wir haben erst ein bisschen mit den Leuten, die noch übrig waren, Wurftraining und Krafttraining gemacht, hatten dann ein paar Tage frei. Was ich gut nutzen konnte, um meinen gesamten Umzug von Erlangen zu organisieren. Das passte irgendwie perfekt ins Bild, weil ich halt frei hatte. Ich hatte eine Wohnung jetzt in Mannheim und das war für mich eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt, weil wenn ich mal so den Spielplan sehe jetzt im November und Dezember, da ist nicht wirklich viel Zeit, um irgendwie einen Umzug zu organisieren. In dem Fall bin ich froh, dass das jetzt weg ist und ich wieder 100% auf Handball mich konzentrieren kann.
Ja, da kommt der eine oder andere Kracher auf uns zu, das kann man festhalten.
Ja, und vor allem auch hintereinander, ne?
Direkt hintereinander, alles hintereinander weg. Und du bist ja jetzt sehr kurzfristig zum Team gestoßen. Bei wie viel Prozent würdest du sagen, steht deine Integration, beziehungsweise was fehlt noch, damit du richtig bei den Löwen ankommst?
Ich denke einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Ich meine, die Jungs haben mir echt das super leicht gemacht, da reinzufinden. Und es ist so ein bisschen schwieriger als sonst. Ich habe das ja schon öfters mal erlebt, dass man in der Saison dazu stößt, weil durch diese Corona-Geschichte wir ja getrennte Kabinen haben. Das heißt, du bist ja im Prinzip in so einzelnen Kabinen mit 5-6 Leuten und du kriegst nicht diese hundertprozentige Stimmung in der Kabine mit, so wie es sonst ist, dass du so merkst, okay, wie ist das, wer gibt den Ton an, und das fehlt halt so ein bisschen. Aber ich denke, die richtige Entscheidung, um diese Corona-Geschichte auch so ein bisschen unter Kontrolle zu halten, und ja, wahrscheinlich müssen wir uns da noch länger dran gewöhnen, aber ansonsten wirklich super Lob für die Leute. Ich weiß, dass es oft so ein Klischee ist, dass die Leute sagen, ja, ich bin super aufgenommen worden, aber das ist wirklich so.
Ich glaube, bei den Rhein-Neckar-Löwen hat ja immer schon ein sehr familiäres Umfeld vorgeherrscht. Das heißt, das kannst du jetzt auch so bestätigen.
Ja, definitiv. Was ich vorher von Leuten gehört habe, wie zum Beispiel Beate Möhrer, mit dem ich in Nordhorn damals zusammengespielt habe, der erzählte das auch, und ich kann es wirklich nur bestätigen.
Jetzt ist ja eine Situation eingetreten, die wir wahrscheinlich alle so nicht erwartet haben, weil ehe du dich versahst, warst du Nummer 1 im Tor, war dadurch, dass Palle dann auch auf einmal nicht mehr dabei war. Und neben dir haben wir momentan einen David Späth, der beim letzten Bundesligaspiel ja einfach mal einen Sahnetag erwischt hat. Wie gefällst du dir denn auch so ein bisschen in der Rolle als der Routinier, der dem jungen David Späth jetzt vielleicht auch so ein bisschen seine ersten, so ein bisschen beistehst bei seinen ersten Bundesliga-Erfahrungen?
Ja, es ist natürlich schön zu sehen, dass so ein Junge, der 18 Jahre hat, einen Haufen Potenzial und gerade halt dann auch im Bundesligaspiel jetzt gegen Balingen sehr, sehr gut gehalten hat. Das war ja früher eigentlich immer normal, dass du immer einen älteren Torhüter hattest und einen jungen. Und ich kannte das zum Beispiel aus Nordhorn, dass Peter Genzel da mein älterer Partner war und ich war der junge Motivierte. Und es ist mal schön auch jetzt an der anderen Seite zu sein und den Jungen zu helfen und da so ein bisschen die Erfahrung auch einbringen zu können.
Das heißt, er kann von dir auch viel lernen und du nimmst den Jungen dann auch ein bisschen mit.
Ja klar, ich weiß nicht, ob er unbedingt sich mit meinem Torwartspiel identifizieren kann, aber ich glaube, man nimmt von jedem seinem Torhüterpartner immer so ein bisschen was mit, oder ich würde ihm das mit auf den Weg geben, dass du dir einfach anschaust, was macht jeder gut, mit dem du zusammenspielst, weil man sich da einfach durch das tägliche Training eine Menge abschauen kann.
Er hatte jetzt beim letzten Spiel gegen Balingen, du hast es gerade auch nochmal angesprochen, über 33% Quote. Hast du denn das Gefühl, dass er das mit seinen 18 Jahren richtig einordnen kann?
Oh, das ist schwer zu sagen. Ich kenne ihn nicht so gut. Ich glaube, der ist sehr, sehr ehrgeizig und sehr, sehr fleißig. Also wie das für so einen 18-Jährigen ist, weiß ich nicht. Dafür kenne ich ihn nicht gut genug. Aber ich glaube, es gibt genug Leute im Verein, die ihn da am Boden halten auch.
Weil, ne, man muss ja auch mal ehrlich sein, auf einmal wurde da eine kleine Märchengeschichte geschrieben. Er war auch dann zum ersten Mal bei Sky, wo man dann schon noch ein bisschen gemerkt hat, das ist eine ganz neue Situation für ihn. Wie kommt man denn da als junger Sportler so mit klar? Also ist es dann einfach auch schwer, die Bodenhaftung zu behalten? Oder würdest du sagen, naja, das geht schon irgendwie?
Ich glaube, in erster Linie sollte man das auch erstmal so ein bisschen genießen, weil das ist für einen 18-Jährigen schon was Besonderes, da im Spiel der Woche das erste Mal reinzukommen und eine gute Leistung zu bringen. Dann, das sollte man schon so ein bisschen genießen und mitnehmen. Aber wie du schon sagst, man muss so ein bisschen aufpassen, dass man nicht die Bodenhaftung verliert. Aber das glaube ich auch nicht wirklich bei dem Jungen, weil ich glaube, der hat noch viel vor. Ich glaube, sein Ziel ist es nicht einmal nur in der Bundesliga zu spielen, sondern öfters. Und in dem Fall glaube ich nicht, dass er jetzt schon eine gewisse Zufriedenheit hat nach Heimspiel.
Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das Ganze jetzt vor allen Dingen in Magdeburg funktioniert. Das war jetzt, das war die Kategorie, in der wir über das aktuelle Geschehen sprechen. Jetzt kommen wir zu meiner absoluten Lieblingskategorie. Ich glaube, es ist die beste Kategorie der Welt. Wir hören mal rein.
Löwen fragen Löwen.
Wir haben jetzt ein paar Fragen für dich vorbereitet, zum Teil von den Fans, also aus Social Media, aber auch aus der Mannschaft. Die erste Frage, und ich muss dazu erzählen, ich habe auch eine Frage und eine Geschichte, die ich dir gerne erzählen würde. Wir starten aber erstmal mit Palle.
Hey Katze, Palle hier. Ja, wir kennen uns jetzt seit ein paar Wochen, aber mir würde es interessieren, dass du mich ja, einfach deine beste Erinnerung von deiner Karriere verrätest. Es wäre schön zu wissen, was dir so am besten gefallen hat in deine Karriere bis jetzt.
Dann muss ich mal überlegen. Ich glaube, das war für mich, als ich in Hildesheim gespielt habe, in der zweiten Liga, 2005. Da bin ich kurzfristig hingekommen, jetzt nicht in der Saison, aber vor der Saison. Und das Ziel war halt, mit der Mannschaft aufzusteigen. Und als wir das geschafft haben, den Aufstieg dann nach einem Jahr endlich festzumachen, war das für mich schon der besondere Moment, weil es bedeutet hat, okay, jetzt bist du endlich in der ersten Liga angekommen. Und wenn du so als 14-, 15-Jähriger das Ziel hattest, mal in der ersten Liga zu spielen, dann ist es schon echt eine lange Zeit, die man sich für sowas vorbereitet. Und der Moment war echt in meinen Augen momentan der beste, ja.
So, jetzt habe ich quasi eine Geschichte/Frage. Du wirst dich wahrscheinlich ein bisschen wundern, weil ich glaube, dass dir so ein bisschen ein Hintergrundwissen fehlt, was ich habe und du nicht. wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt aufgewachsen. Ich komme aus Hamm und du aus Werne.
Aha, ich komme aus Bergkamen, ja. Ich bin in Werne geboren.
Oder aus also Werne stand jetzt bei Wikipedia, Bergkamen, klar. Das ist ja alles quasi eine Ecke. So, jetzt erzähle ich dir mal kurz eine Geschichte. Ich war damals als junger Fan beim ASV Hamm mit dabei und durfte, das war eine Zeit Regionalliga, da durften die Fans noch mit der Mannschaft im Mannschaftsbus auf Auswärtsspiele fahren. Und wir sind, glaube ich, nach Niederpleis gefahren, das ist irgendwo bei Bonn in der Ecke. Und einer der Spieler des ASV Hamm hatte damals seine Eltern mit im Bus. So, und das Ende vom Lied war, dass auf der Rückfahrt auf einmal ein riesengroßer Kessel voll Tzatziki mit Uso und Brot gereicht wurde, auch für die Fans. Und dass einer der Spieler vom ASV Hamm sein Handy suchte und tatsächlich ein Elternteil dieses Handy im großen Tzatziki-Pot gefunden hatte. So, und jetzt an dich die Frage, was könntest du dir vorstellen, wer ist das wohl gewesen?
Ja, das ist sehr, sehr schwer. Es kann einfach nur mein Vater, meine Mutter und mein Bruder gewesen sein.
Tatsächlich, dein Bruder Alex Katsigianis, ich weiß nicht mehr genau auf welcher Position, aber damals beim ASV Hamm, war auch, glaube ich, Teil der Aufstiegsmannschaft in die zweite Bundesliga. Und also dein Vater ist öfter mitgefahren. Es gab dann tatsächlich fast immer Tzatziki mit Brot. Man hat das auch noch 3 Tage später gemerkt, wenn man das gegessen hatte. Und ein bisschen Uso. Die durfte ich damals zwar noch nicht trinken, weil ich tatsächlich noch sehr, sehr jung war. Aber meine Frage, die sich hinten dran anschließt, was macht denn dein Bruder? Ist der ging das für ihn weiter? Ist er Profi geworden?
Mein Bruder ist, ich glaube nicht, ist nicht Profi geworden, aber hat lange, lange Handball gespielt. Unter anderem in Bielefeld und hat mit mir auch in Aalen in der zweiten Liga gespielt und ist dann irgendwann nach Hagen gegangen, hat dort länger gespielt und hat mittlerweile aufgehört. War Spielertrainer in unserem Heimatverein in Oberaden. Hat jetzt 2 Kids ein Haus und ist Lehrer bei uns an der Schule in Bergkamen und ich glaube, da ist auch nicht mehr so viel Zeit für den Sport, aber ich habe jetzt mit ihm noch trainiert die letzten Wochen Und da hat man ihm schon ein bisschen angemerkt, dass er wieder Bock hat und dass es ihm Spaß hat und dass er auch noch fit ist, obwohl er jetzt 40 Jahre alt ist. Also er kann auf jeden Fall noch. Und das Witzige halt an dieser Geschichte mit dem Tsatsiki ist halt, so war Handball früher irgendwie so ein bisschen, ne? Dass du mit den Fans auf Auswärtsreise gegangen bist, beziehungsweise die Mannschaft auch irgendwie verpflegt werden musste. Und mein Papa ist so ein typisch griechischer Kümmerer. Er hat dann immer Tsatsiki gerührt für die Rückfahrt. Und ich sage ja, das ist so oft, trifft man auch Spieler, die einen auch auf diese Zeit ansprechen. So, ah ja, grüß deinen Papa und der Tsatsiki war lecker. Und das ist, wenn du jetzt die Geschichte erzählst, ist es lustig, wie klein die Welt eigentlich doch ist.
Vor allem die Handballwelt. Ich muss auch dazu sagen, du warst tatsächlich, als Hamm noch nicht zweite Liga gespielt hat, warst du immer mein Lieblingsspieler, weil ich mir nämlich Spiele von der ALNSG angeschaut habe, in der Friedrich-Ebert-Halle damals. Und fand es dann auch sehr lustig, als du dann das erste Mal, oder ich dann das erste Mal als Hallensprecher in der SAP-Arena stand und ich glaube damals auch schon mit Erlangen dann in die Halle kamst, weil ich das noch im Kopf hatte, dass wir damals immer die Spiele von Aalen geguckt haben. Also von daher, ich freue mich sehr, dass du bei uns bist.
Vielen Dank, ja, schön zu hören.
Wir haben noch Fragen von den Fans. Noah fragt, wo hast du deine einzigartigen Torwartbewegungen gelernt?
Ich glaube in NRW beim Straßenhandball. Nein, ich habe einfach immer so nach Instinkt gespielt. Es gab auch genug Leute, die mir gesagt haben, mach das doch so und mach das lieber so. Aber für mich war es so, ich hatte halt eine bessere Idee und habe das dann lieber so gemacht und bin, glaube ich, ganz gut gefahren damit.
Okay, dann haben wir von Johannes eine Frage. Spekulierst du bei freien Würfen oder guckst du auf den Wurfarm?
Ich gucke auf die Signale, die der Schütze halt aussendet. Ne? Als junger Torhüter, wo ich so, weiß nicht, 20 war, ging es eher darum, dass man sich vielleicht eine Bewegung aussucht oder überlegt, ja, was macht der Schütze da oder wo hat er vorher hingeworfen, wo hat er jetzt weniger oder mehr Erfolg gehabt. Und mittlerweile ist es so, dass der Schütze, wenn du ihn genau beobachtest, der sendet so viele Signale aus. Die Körperhaltung, die Körperspannung, die Schulter, das sind einfach so viele Sachen, die man lernt zu lesen. Und in dem Fall finde ich es mittlerweile besser, wenn ich diese Signale lese und halt danach nur reagiere.
Mhm. Die nächste Frage, glaube ich, ist ein bisschen selbsterklärend. Wir stellen sie trotzdem mal. Chrissy fragt, warum der Name Katze?
Mein Nachname Katzigianis ist jetzt nicht besonders einfach für viele auszusprechen. Der Name Nico kommt auch sehr häufig in Handballmannschaften vor und da man das halt immer mit Spitznamen umgeht, ist Katze, glaube ich, die einfachste Version.
Mhm. Nils fragt, warum hast du deine Hosen immer hochgekrempelt?
Ich habe damit angefangen, als ich, glaube ich, in der B-Jugend war, dass ich vor einem Kreisauswahlturnier oder ich weiß nicht mehr genau, was es war, einfach mal die Hosen hochgekrempelt habe. Und wie es halt ist, man hat gut gespielt und ist dabei geblieben. Also mittlerweile stört es mich, wenn die Hose runterrutscht, weil einfach von der Bewegungsfreiheit das ja etwas anders ist.
Okay. Dann, Stefan, wo hast du gelernt, dir nicht bei jedem Aufprall den Steiß zu brechen, so wie du fliegst?
Ja, das eine oder andere habe ich mir schon wehgetan, aber ich glaube, durch die Übung ist das halt ganz gut abzufedern.
Hugo, das ist auch die letzte Frage, fragt, hast du Übungen für zu Hause zum Üben der Reaktionsfähigkeit?
Für zu Hause?
Lockdown-Training praktisch.
Also du kannst relativ viel mit dem Tennisball machen, wenn man das gegen die Wand macht zum Beispiel, dass man so ein bisschen jongliert gegen die Wand. Aber eigentlich ist das beste Reaktionstraining eigentlich das Handballtraining, in dem du im Training halt dich auf den Ball konzentrierst und halt nicht versuchst, so viel zu spekulieren, sondern eher zu reagieren auf den Ball.
Mhm. Von wem hast du am meisten gelernt? Von welchem Torwarttrainer oder Torwartkollegen? Torwarttrainer war ja zu deiner früheren Zeit wahrscheinlich noch gar nicht so angesagt, wie es heute ist, oder?
Ja, es gab es früher mal, dass dir dann einer mal erklärt hat, wie du dich ungefähr bewegen kannst. Das war zum Beispiel ganz gut, das war in der E-Jugend, wo ich angefangen habe, dass mir dort jemand gezeigt hat, wie man halt in den Hürdensitz geht oder diese grundlegenden Techniken. Aber eine Menge gelernt habe ich, glaube ich, während meiner A-Jugendzeit bei Wolfgang Sommerfeld. Das war so nicht nur handballtechnisch, auch was man so an Spielvorbereitung, mentale Geschichten, da habe ich eine Menge gelernt. Und ansonsten, wie ich es vorhin auch gesagt habe, dass man halt von jedem seiner Mannschaftspartner auch irgendwo so ein bisschen was mitnimmt. Also einzelne Bewegungen, einzelne Sachen, das kann ich mich daran erinnern, dass ich eine Menge auch bei Peter Genzel mir abgeschaut habe. Bei Landin habe ich mir Sachen abgeguckt. Das sind alles so, egal ob die Leute jetzt älter oder jünger sind, man kann immer so ein bisschen was lernen. Mhm.
Jetzt kommen wir zur finalen Kategorie, aber erfahrungsgemäß auch die längste. Wir schauen jetzt auf den Menschen hinter der Katze.
Löwen hautnah.
fangen wir mal von, ja, quasi chronologisch gesehen jetzt ganz hinten an. Wie kam der Kontakt zu den Löwen zustande?
Über meinen Berater, so wie es halt normal ist im Handball. Der hat mir geschrieben, die Löwen haben Interesse und Olli Rogisch meldet sich gleich bei dir und kurze Zeit später hat er angerufen. Wir kannten uns ja schon aus meiner unglaublich langen Nationalmannschaftskarriere von 5 Länderspielen. Da war Olli mit dabei. Also in dem Fall wussten wir halt privat schon so ein bisschen, wie wir sind. So.
Aber es gab ja mit Sicherheit auch noch das ein oder andere Angebot, oder?
Ja, gut, während dieser Corona-Zeit haben halt eine Menge angefragt. Es war jetzt egal aus dem Ausland, aus der zweiten Liga, aus der dritten Liga. Und es war halt nie was dabei, was mich so wirklich überzeugt hat, wo ich wirklich Bock drauf hatte, beziehungsweise wo so alles gepasst hat. Und für mich war es natürlich, als die Löwen angerufen haben, das Best-Case-Szenario für mich. Gerade halt, dass man wartet und ein bisschen Geduld hat und guckt, dass man vielleicht dann einen besseren Verein erwischt. Das ist natürlich bei so einem Top-Land, das ist natürlich echt, echt Hammer.
Was würdest du jetzt machen, wenn dieses Angebot nicht gekommen wäre? Wärst du dann auch in untere Ligen gegangen oder hättest du dir vielleicht sogar auch schon überlegt, was du irgendwann mal nach deiner Karriere machen möchtest?
Nee, es war definitiv so, dass ich noch weiter Handball spielen wollte. Mhm. Oder weiter spielen würde. Ich denke, dass ich dann irgendwann vielleicht dann, ich weiß nicht wann, dann halt auch in den sauren Apfel beißen hätte müssen und irgendwo anders unterschreiben müssen, wo ich jetzt vielleicht in der zweiten Liga oder im Ausland, wo es mir nicht so gut gefallen hätte.
Wenn Apfel und Palle beide zurückgekommen sein werden, wirst du wahrscheinlich auf Position 3 ins Tor rücken müssen. Beschäftigst du dich mit dieser Situation oder mit diesem Szenario, um auch darauf vorbereitet zu sein, oder denkst du da gar nicht drüber nach?
Im Moment noch nicht, weil es ja noch nicht zutrifft, aber es ist klar, dass ich die Situation, die Position habe, dass ich mich da hinten anstellen muss und da habe ich kein Problem mit.
Wie siehst du generell die Situation unter Torhütern? Herrscht da mehr Konkurrenz als Teamgeist? Also jetzt mal abgesehen, klar, von Apfel und Palle. Ich glaube, die kann man, glaube ich, mit einem normalen Torhüter-Team nicht so richtig vergleichen.
Ach ja, die Torhüter werden das oft gefragt, weil man es halt aus dem Fußball kennt. Ne? Da gibt es eine klassische Nummer 1 und eine Nummer 2 und die mögen sich halt nicht. Und im Handball ist es so, in seltensten Fällen spielt nur ein Torhüter in den Spielen. In dem Fall ist es so, dass man sich einfach gut verstehen muss oder meistens auch so, dass man halt einfach ein Team bildet, viel spricht miteinander und sich gegenseitig hilft, weil letztendlich zählt ja wirklich nur, dass wir als Mannschaft gewinnen und wenn wir beide Torhüter nicht zahlen und verlieren, dann ist es schlecht. In dem Fall muss man was tun, egal ob er oder ich hält, so wie es jetzt zum Beispiel in Baling war, wo ich nicht viel gehalten habe. Hauptsache der David Speth hält und wir gewinnen am Ende.
Wo wir gerade beim Thema Klischees sind, dass Torhüter spezielle Typen sind, auch ein bisschen bekloppt sind, unterschreibst du oder unterschreibst du eher nicht?
Das würde ich sofort unterschreiben.
Was ist das Bekloppteste, was du jemals gemacht hast?
Oh Gott, das Bekloppteste. Sportlich.
Das habe ich nicht gesagt.
Ich glaube, das Bekloppteste, was bei mir ist, dass ich öfters mal schlafwandle. Das ist so eine Geschichte, wo ich, wenn ich irgendwo neu bin und auch, weil man ja mit seinem neuen Teamkollegen meistens irgendwo auf einem Zimmer schlafen muss, dass ich den Leuten das erstmal erkläre, dass ich halt schlafwandle, dass ich mal aufstehe und rumlaufe. Das ist, glaube ich, das Schwierigste. Gerade gab es genug Geschichten, wo Mannschaftskollegen kein Englisch konnten und ich konnte kein Polnisch, hat er, glaube ich, damals gesprochen und versuchte mal zu erklären, mit Händen und Füßen, dass man schlafwandelt und wenn man nachts aufsteht, dass er halt nicht durchdreht.
Ja, der geht dann wahrscheinlich flüchten. Wer hat denn jetzt das Glück mit dir, das auszuprobieren, ob du schlafwandelst?
Das weiß ich noch gar nicht. Wir haben ja das erste Auswärtsspiel jetzt am Dienstag, am Mittwoch in Magdeburg und wir fahren am Dienstag los. Mal gucken, wer sich opfert.
Da bin ich auch tatsächlich mal gespannt. Musst du auf jeden Fall nachher nochmal erzählen, weil ich glaube, Torhüter geht nicht niemals mit Torhüter auf ein Zimmer. Ich glaube, das hat auch so eine Krankheitsvorgeschichte, dass wenn irgendwie mal was ist, gerade jetzt in Corona-Zeiten, dass dann nicht gleich beide Torhüter raus sind. Deswegen glaube ich, dass wir David Speth schon mal ausschließen können.
Ja, es wäre auch besser, wenn ich dann meinen Positionspartner auch noch nachts wach halten müsste mit Schlafwandel, dann wären wir ja beide übermüdet. Das wäre nicht gut.
Ja, wir haben ja bei den Löwen, wirst du auch schon festgestellt haben, ein paar außergewöhnliche Typen. Wer im Team gehört aus deiner Sicht zu den besonders Ausgeflippten?
Ich glaube, die beiden Torhüter sind da ganz weit vorne. Also es ist Palle und Apfel sind schon kuriöse Typen, aber wirklich, wirklich nett. Und gerade auch, wie die beiden mich aufgenommen haben in der Situation, in die beiden jetzt stecken, Das war echt super und man merkt überhaupt nicht, dass sie irgendwie mir böse sind, dass ich jetzt hier bin. Also großes Lob nochmal von hier.
Naja, Apfel sitzt ja den ganzen Tag offensichtlich auf dem Fahrrad und lacht euch beim Fußball aus, so wie ich das gesehen habe.
Ja, es ist schon lustig, weil du hörst ja auch relativ viel. In der Trainingshalle ist es ja so, dass die Fahrräder oben stehen und du kannst so ein bisschen runtergucken. Und da ist er schon so ein bisschen wie ein Kommentator. Und es ist halt. Ja. Ich finde es immer schwierig, wie kann man Mannschaftssport nicht lieben, wenn man sowas erlebt. Ich meine, das war auch das, was so einem in der Corona-Zeit gefehlt hat. Nicht jetzt klar auch der Sport, aber dieses Untereinander in der Mannschaft, dieses dumme Labern, das fehlt einem am meisten.
Du hast ja jetzt auch schon ein paar Jährchen Bundesliga auf dem Buckel. Welche Spieler, wenn wir jetzt von Typen sprechen, haben bei dir einen besonderen Eindruck hinterlassen?
Ich glaube, der Piotr Schibetzki, wo ich damals nach Nordhorn gekommen bin, 2007 war das, glaube ich. Der war zu dem Zeitpunkt so alt wie ich jetzt, 38. Und da denkst du, okay, das ist ein älterer oder polnischer Spieler, der jetzt nicht viel sagt oder nicht viel redet. Und von Tag 1 an hat der nur Müll erzählt. Wirklich nur Müll. Und ich habe gedacht so, ey, was ist denn der? Der muss doch irgendwann seriös werden, wenn man älter wird. Aber Pfundskerl, ich weiß nicht, wir haben so viel gelacht in der Zeit und sind immer noch gut befreundet. Also das war echt, das war von allen der mich am meisten überrascht hat.
Du kommst ja aus dem Ruhrpott. Natürlich mir persönlich ein sehr sympathischer Menschenschlag. aber kannst du mal beschreiben, was macht für dich ein echtes Ruhrpott-Kind aus?
Ich glaube, die Ruhrpott-Leute, die halten auch nicht lange hinterm Berg. Ne? Wenn denen irgendwas nicht passt, dann, wie sagt man, die tragen ihr Herz auf der Zunge. Also du, wenn die dich nicht mögen, dann merkst du es. Wenn sie dich mögen, merkst du es auch. Also, und ich glaube, dass das einfach, wie sagt man, eine ehrliche Haut sind. Das ist einfach, also ich glaube, du brauchst nicht lange Zeit, um mit den Leuten warm zu werden.
Hast du dann so eine griechische Ruhrpott-Mentalität oder wie ist der Mix bei dir?
Ja, das ist alles so ein bisschen durcheinander. Ne? Ich denke, wenn du Eltern hast, die aus zwei verschiedenen Ländern kommen, nimmt man definitiv auch aus beiden Ländern die Erziehung mit auf. Das, klar ist der größere Teil Deutsch von mir, weil ich einfach hier aufgewachsen bin und Deutscher bin. Aber so ein bisschen griechische Einschläge hat man auch, beziehungsweise man entwickelt sich ja auch weiter, je mehr man irgendwo wohnt auch. Ne? Also ich habe jetzt in drei, vier, fünf verschiedenen Bundesländern auch gewohnt und man nimmt dann auch schon so ein bisschen was mit und lernt die Leute kennen und weiß dann so ein bisschen, ich glaube, das verändert einen auch so ein bisschen. Wobei man den Ruhrpott aus mir einfach nicht rausbekommt.
Ich kenne dich. Das ist. Aber zum Glück sind ja die Leute hier so im Südwesten. Ich lebe jetzt seit, ich glaube, knapp 12 Jahren im Badischen. Zum Glück wird es akzeptiert mittlerweile. Wobei ich mir dann trotzdem zwischendurch, wenn ich dann bei meinen alten Herren Fußballern hier in der Nähe von Karlsruhe, dann durchaus auch schon mal anhören darf, wo ist denn der Ruhrpott-Assi und so Sachen. Also das kommt dann schon nochmal. Aber ich glaube nicht, dass das ernst gemeint ist. Jetzt hätte ich fast gesagt, wir bleiben beim Ruhrpott. Das stimmt aber gar nicht. Aalen ist, glaube ich, nicht mehr wirklich Ruhrpott, sondern schon Münsterland. Da hast du deine Karriere gestartet bei der Aalener SG in Liga 2, also ich sage jetzt mal deine Profikarriere. Welche Erinnerungen hast du an die Zeit?
Das war eine super Schule dort, muss ich sagen. Also, ich war zu dem Zeitpunkt Jugend- und Juniorennationalspieler und bin dann nach Aalen zu den Männern gekommen und man hat dann gedacht: So, ja, klar, man ist Jugendnationalspieler, man ist richtig, richtig gut. Und das war halt so eine alte Männertruppe, die einem einfach mal gezeigt hat, was so bedeutet, im Männerhandball zu spielen. Und das waren so. Weiß ich, eine schöne Erfahrung, eine schöne Zeit, dort halt aufgenommen zu werden und einfach so, ja, erwachsen zu werden sportlich.
Du sprichst auf so Schmidtmeier und Co. an.
Ja, genau, Schmidtmeier, Greger, Philipp Klaus, das waren alles so, Jürgen Weber, das sind alles ältere Handballer, die halt schon lange in dem Geschäft dabei waren und einfach, es war eine gute Schule. Ich habe letztens, glaube ich, noch lange mit meiner Frau, die auch aus Aalen stammt, die ich dort kennengelernt habe, darüber gesprochen, was das eigentlich auch für eine tolle Zeit war, das zu lernen, wie man halt da wirklich im Männerhandball sich etabliert.
Dann tut es wahrscheinlich auch ein kleines bisschen weh, dass die ASG eigentlich fast nicht mehr existent ist im Profi-Handball.
Ja, es ist halt wirklich dann von einem wirklich sehr guten Zweitligisten, der nah dran war, in der ersten Liga zu spielen. Dann mittlerweile sind sie, glaube ich, jetzt in der dritten Liga und versuchen sich so ein bisschen wieder aufzurappeln. Es ist nicht schön, wie das ausgegangen ist und Aalen verdient definitiv mehr oder einen besseren Handball.
Ja, also das ist so ein bisschen für die Fans, die sich damit natürlich nicht befasst haben. Es gab dann die Fusion mit Hamm. quasi mit meinem Heimatverein in der ersten Liga. Und das ist dann tatsächlich nicht ganz so glücklich ausgegangen am Ende. Aalen schon so ein bisschen, ja, der leidtragende Verein. Aber muss ich auch sagen, war auch immer cool da, diese Ebert-Halle, Friedrich-Ebert-Halle. Auch eine schöne kleine Halle. Das war halt noch, wie du sagst, Handball früher. Nochmal was anderes als heute. Ne? Heute geht es nur noch in die großen Arenen.
Ja, wobei das auch schon wirklich schön ist. Ich glaube, ich habe es letztens zu Stefan Hosfeld gesagt, als ich in die SAP-Arena reingekommen bin. Und meistens sitze ich vor dem Spiel noch immer einen Moment in der Halle und versuche mich so ein bisschen zu fokussieren. Und dann denkt man, okay, früher hast du hier gesessen, ja, dann war eine Tribünenseite, das war's. Und mittlerweile, oder man hat damals NBA und NHL-Spiele gesehen und gedacht so, wow, Wahnsinn, in was für Arenen die spielen. Und wenn man überlegt, dass der Handball mittlerweile genau in den großen Arenen angekommen ist, ist echt eine mega Sache.
Da sind vor allen Dingen auch so klein, so ein paar Vereine, die ja jetzt auch gerade diesen Schritt machen, den die Löwen ja schon vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren teilweise gemacht haben. Du hast jetzt in Erlangen gespielt, das ist einer dieser Vereine, mit der Nürnberger Versicherung Arena Hannover, muss man damit nennen. Der BHC versucht ja jetzt auch gerade den Schritt so ein bisschen in die großen Arenen. Glaubst du, dass das funktioniert? Glaubst du, dass der Handball auch weiterhin so einen Boom haben kann, dass das auch für diese Vereine in den großen Arenen funktioniert? Weil es gibt ja auch das ein oder andere Negativbeispiel von Vereinen, die sich dann wieder, ich sag mal, zurückentwickelt haben. Gummersbach war mal in der Lanxess Arena, Lemgo war mal in Halle in diesem 10.000er-Bunker. Die haben sich alle quasi wieder ein bisschen zurückentwickelt.
Ja, ich glaube, dass die Zukunft des Handballs schon in den größeren Arenen liegt. Aber wie die Vergangenheit gezeigt hat, musst du halt auch vorsichtig an diese Projekte herangehen. Ich glaube, Minden hat das auch mal versucht, dass die in Hannover gespielt haben, in der TUI Arena. Und das ist, glaube ich, auch richtig in die Hose gegangen. Klar ist das schöner, es ist attraktiver, aber ich glaube, da ist es besser. Man wirtschaftet seriös und arbeitet da irgendwie dran, vielleicht dann den Schritt etwas später zu machen als zu früh.
Du bist dann 2005 nach Hildesheim gewechselt. Die haben ja übrigens auch eine richtig krumme Halle, zumindest früher gehabt. Die sah so, der Oberrang, der war irgendwie gefühlt überm Tor.
Die Halle 39, der alte Hubschrauberhangar, ja.
Ja, das war irgendwie so ein umgebautes Ding. 2006 dann der Aufstieg in die erste Liga. Dein, ja, bis dahin größter Erfolg, wenn man jetzt mal davon ausgeht, davon absieht, dass du natürlich danach noch viele Jahre Handball in der ersten Liga gespielt hast.
Ja, es ist das, was Palle vorhin gefragt hat, das war schon einer der schönsten Momente, weil ich glaube, als ich nach Hildesheim gegangen bin 2006, ich bin das erste Mal von zu Hause ausgezogen, hatte eine eigene Wohnung. Es war auch so, dass ich eigentlich für das Jahr 2006 einen Vertrag bei TuS Essen hatte in der ersten Liga. Also ich hatte mein großes Ziel in der Bundesliga zu spielen eigentlich dort schon erreicht. Dann war es aber so, dass TuS halt die Lizenz nicht bekommen hat und insolvent gegangen ist. Das heißt, ich stand dann am 30.06. ohne Vertrag da und bin am 1.07. in Hildesheim angekommen. Wieder zweite Liga spielen, wieder nicht erste Liga. Und dann war es halt so, okay, wenn's jetzt nicht klappt, dass man da irgendwo hinwechselt, dann muss man sich da hinarbeiten. Und in dem Fall war das halt ein großartiger Moment, wo man wusste, okay, man hat das geschafft und wir sind aufgestiegen.
Das tut dann aber auch schon auch weh im ersten Moment, oder?
Ja klar, da braucht man auch mal so ein bisschen das zu verkraften, weil einfach das ja schon ein großes Ziel war und man dachte, man ist endlich angekommen, gerade auch, weil Essen halt, ich als Kind dort in der Halle auch war und Spiele geguckt habe, das ist nicht weit von zu Hause weg. Aber trotzdem, klar, tut's weh, aber es ist halt nur Sport und es gibt auch wesentlich schlimmere Dinge. Also.
Ja, momentan, gerade in dieser Corona-Krise, müssen wir festhalten, es gibt leider immer noch Dinge, die wir nicht beeinflussen können, die einfach passieren, die einfach da sind und dann halt auch sehr wahrscheinlich in diesem Fall ja auch die ein oder andere Spielerkarriere vielleicht auch vorzeitig beendet hat, weil gerade vielleicht auch gar nicht mehr jeder Verein so viele Spieler in die Rotation holt. Also da ist es gerade in dieser Corona-Krise, glaube ich, auch eine ähnliche Situation.
Ja, es ist, wenn ich an Holger Glandorf denke, was der für eine überragende Karriere gehabt hat, die dann so zu Ende gegangen ist, das tut mir für den Holger schon wirklich, wirklich sehr leid.
Ja, absolut. Aber zumindest hat der zum Ende seiner Karriere nochmal eben zwei Meisterschaften geholt. Das ist auch noch okay, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Da wird wahrscheinlich ordentlich gefeiert, als ihr aufgestiegen seid. Bist du ein Feierbiest? Kannst du richtig die Sau rauslassen?
Wenn ich feiern gehe, dann ja. Aber es ist eher selten, dass ich rausgehe. Ich meine, selbst früher, als ich jünger war, wo das jetzt noch nicht so anstrengend war, danach war ich jetzt auch nicht so viel unterwegs. Ich bin eher jemand, der das eher selten macht und wenn dann die Zeit dafür gekommen ist, dann gehe ich auch richtig.
Ja, wir haben ja den einen oder anderen in der Mannschaft, wie wir im letzten Podcast, in der letzten Podcast-Ausgabe rausgefunden haben, der offensichtlich nicht so viel Alkohol verträgt. Wie ist das bei dir? Bist du eher Andi Schmid oder eher Nikola Jakobsen?
Wer ist wer? Wer verträgt mehr, wer verträgt weniger?
Also möchte ich nicht verraten, müssen die Leute definitiv und du vielleicht auch nochmal in die letzte Podcast-Folge reinhören. Also man munkelt, wir haben einen Schweizer Nationalspieler in unseren Reihen, der nicht so viel Alkohol verträgt.
Okay, dann gehöre ich glaube ich eher in die Kategorie.
Achso, okay. Das ist ja gut, dann könnt ihr euch zusammen einen Radler gönnen. Musst du nur gucken, dass Nikola Jakobsen das nicht sieht, weil der sieht das offensichtlich nicht so gerne, wenn seine Jungs Radler trinken. Okay. Du bist dann 2007 nach Nordhorn gewechselt. Damals ja ein echtes Top-Team, muss man sagen. 2008 dann auch der erste Titel, EHF-Cup-Sieg. Unter anderem war der Junge, du hast ihn gerade angesprochen, Holger Glandorf damals mit dabei. Was hat diese Mannschaft ausgezeichnet?
Ich glaube, das war eine absolute Top-Mannschaft. Also es war auf jeder Position waren Leute dabei, die wirklich gut waren und teilweise auch doppelt besetzt. Also wenn ich überlege, wir haben am Kreis Stojkovic und Mürhol gehabt, auf halb rechts haben wir Glandorf und Weinhold gehabt, auf halb links haben wir Schibetzki und Marmelund gehabt. Machulla, der war damals Mittelmann bei uns, Kukuczka, also Jan Philipp auf Außen, Peter Gänzler und ich im Tor. Also ich glaube, wenn wir mit der Truppe wirklich zusammengeblieben wären, dann hätten wir, glaube ich, irgendwann mal auch über die deutsche Meisterschaft sprechen können. Aber das war wirklich auch für mich der nächste Schritt nochmal, da eine ganz andere Kultur und Trainingslehre kennenzulernen, weil das absolute Profis waren dort. Ola Lindgren war ja auch Trainer bei den Rhein-Neckar-Löwen. Einer der besten Trainer, die ich hatte. Wirklich vernünftig, guter Mann. Also das war echt eine schöne Zeit.
Du hast es jetzt schon anklingen lassen. Gab dann mitten im Erfolg Zahlungsschwierigkeiten, später dann sogar die Insolvenz. Hat dich das damals auch persönlich belastet? Also was ist das für ein Gefühl, wenn man auf einmal kein Gehalt mehr bekommt? Weil die wurden ja dann auch nicht mehr bezahlt.
Ja, es war auf jeden Fall eine neue Erfahrung. Aber es ist ja bei uns Handballern Gott sei Dank so, dass wenn du ein paar Mal deine Gehälter bekommst, dann solltest du ja auch über die Runden kommen, selbst wenn es mal ausfällt. Also man sollte ja schon da ein bisschen seriös wirtschaften, aber man war noch relativ jung und hatte, glaube ich, ich habe auch gar nicht so gewusst, was das eigentlich bedeutet jetzt und in welche Richtung sich das entwickelt. Dass das halt mal ausfällt, okay, aber dass es dann gleich so ist, dass dann eine Insolvenz passiert und der gesamte Verein in Bach untergeht, das war gerade auch, weil in dem Verein unglaublich viel Potenzial gesteckt hat, auch sehr, sehr. Und ich hatte, glaube ich, gerade meinen Vertrag um ein Jahr verlängert oder um zwei. Und dann kam halt die Insolvenz und auf einmal stehst du dann im Februar, im März dort und hast keinen neuen Verein und musst gucken, dass du irgendwo in der Bundesliga auch unterkommst.
Das war jetzt meine nächste Frage. Das heißt, der Wechsel 2009 nach Minden war natürlich nicht geplant. Das war dann, also du wärst in Nordhorn geblieben.
Ja, ich hatte tatsächlich, glaube ich, drei Tage bevor die Insolvenz kam, meinen Vertrag um ein Jahr verlängert und bin dann aus allen Wolken gefallen, als dann die Information kam, dass es doch hier nicht weitergeht.
Du bist damals nach Burgdorf gewechselt, nach Hannover. Dann davor kam es dann aber erstmal zu einer folgenschweren Verletzung.
Ja, genau. Ich habe mir in Minden dann das linke Kreuzband gerissen am vorletzten Spieltag, was dann operiert wurde, was relativ kompliziert verletzt war, was mich leider dazu gezwungen hat, 2,5 Jahre zu pausieren und kein einziges Spiel für Hannover-Burgdorf zu machen. Nicht mal ein Training konnte ich da mitmachen. Das war halt schon eine Zeit, wenn du Profisportler bist und musst 2,5 Jahre sitzen und zuschauen. Das war echt, echt übel und möchte ich auch nicht nochmal erleben.
Wie hat sich das denn entwickelt? Also normalerweise ist man mit einem Kreuzbandriss natürlich jetzt nicht 2,5 Jahre raus. Hat sich das irgendwie entzündet gehabt oder was war der Punkt?
Also ich war aufgrund dessen, dass ich halt nicht fit wurde, habe ich mehrere Spezialisten aufgesucht, die mir alle gesagt haben, dass das Kreuzband zu steil eingebaut ist. Bedeutet, die Stabilität nach vorne ist gegeben, aber nicht in Seitenbewegung. Und dann war es halt so, dass ich dass der Piotr Schibetzki, der ältere polnische Spieler aus Nordhorn, mich zu Hans-Gerd Pieper nach Bremen geschickt hat. Und der hat diese Geschichte behoben. Das hat mich nochmal operiert. Und von da an ging es eigentlich bergauf. Ich bin dann zur Reha nach Duisburg gefahren, zu Britta und Uwe Schwarz. Wo mich auch der Piotr Schibetzki hingeschickt hat, beziehungsweise er hat mich dahin gejagt, hat mich angefleht, da endlich hinzugehen, weil die so gut sind. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich dort in Duisburg war und vernünftig Reha gemacht habe, ging es halt einfach steil bergauf. Und innerhalb von einem halben Jahr war ich wirklich topfit und konnte wieder in die Bundesliga einsteigen.
Mhm. Wie hart ist das vor allen Dingen auch mental? Ich meine, du hast ja eigentlich bis dahin nur den Weg nach ganz oben gekannt, wie du schon gerade gesagt hast, inklusive auch Sprung in die Nationalmannschaft. Wie verpackt man sowas denn dann mental?
Ja gut, durch Unterstützung von Frau und Familie. Ne? Das, klar ist es, Sport ist ein sehr großer Lebensinhalt von mir. War es immer, wird es wahrscheinlich oder hoffentlich auch immer sein. Aber wenn das nicht da ist, ist es halt so, dass das wichtiger ist, dass zu Hause alles gut ist, dass alle gesund sind, dass meine Frau, dass es allen gut geht. Das sind halt die Sachen, die letztendlich wirklich wichtig sind. Und Sport ist so, klar möchte man fit sein, aber es ist nicht alles.
Das heißt, du hast da auch deinen Frieden mitgemacht, sage ich mal. Du trauerst dem jetzt nicht hinterher und überlegst dir die ganze Zeit, was wäre, wenn ich damals hätte durchziehen können, sage ich mal.
Ich glaube, das ist, glaube ich, nicht so gut, wenn man da sich die Fragen stellt, weil es ja sowieso nichts bringt. Für mich war es so, ich habe halt nicht aufgegeben. Ich wollte halt immer noch weitermachen. Ne? Hatte dann Gott sei Dank die Unterstützung zu Hause, dass das weiterging. Und ich habe halt versucht, einen größten Teil von meiner Karriere zurückzuholen. Das ist mir, glaube ich, gelungen auf der Ebene vom Vereinssport. Dass ich in Kiel nochmal beim Top-Team bin, dass ich jetzt bei den Rhein-Neckar-Löwen bei einem Top-Team bin, das hätte mir 2012 wahrscheinlich auch keiner mehr zugetraut. Und das Einzige, was er halt nicht geschafft hat, ist, zurück in die Nationalmannschaft zu kommen. Der Zug ist halt einfach abgefahren gewesen und ich laufe zwar immer noch hinterher, aber ich glaube, er ist relativ weit weg.
Na, wer weiß. Ich glaube nicht, dass Yogi Bitter vor 3 Jahren nochmal Geld darauf gesetzt hätte, dass er nochmal so regelmäßig Nationalmannschaft spielt.
Ja, es ist verrückt, was im Sport passieren kann. Und wenn mich eins nach vorne bringt, dann ist es natürlich so eine Bühne, die Rhein-Neckar-Löwen einbieten.
Ja, da können wir uns drauf einigen. Nach Hannover hattest du dann 2 Jahre Baling, je 1 Jahr Erlangen und, wie du schon gesagt hast, THW Kiel und dann 4 Jahre nochmal in Erlangen. Was ist dir aus dieser Zeit besonders in Erinnerung geblieben? Weil, wenn ich mir das mal geografisch angucke und auch vom Menschenschlag her, unterschiedlicher kann man ja eigentlich fast nicht mehr leben in so einer kurzen Zeit.
Ja, definitiv in Deutschland. Von der Schwäbischen Alb über Bayern zum THW Kiel in den Norden. Also das ist schon, man muss sagen, dass das dann auch schön ist, dass man in verschiedenen Orten wohnt und verschiedene Menschen kennenlernt. Weil es ist, glaube ich, für die Entwicklung nicht als Sportler, sondern als Mensch sehr gut, einfach mal auch woanders zu sein. Weil man auch den Blick für die Heimat auch ganz anders sieht. Also ich genieße es, nach Hause zu kommen, freue mich immer. In Bergkamen zu sein. Ich glaube, wer schon mal da war, weiß, dass es keine besonders schöne Stadt ist, aber ich finde sie wunderschön.
Ich habe extra nichts gesagt. Ja.
Aber es ist.
Also ich sag dir nämlich ehrlich, wir haben früher immer Angst gehabt, wenn wir mit der Fußballmannschaft nach Bergkamen mussten.
Nein, es ist wirklich eine schöne Stadt. Ich bin dort aufgewachsen und es ist einfach. Ja, wenn du daherkommst, ich glaube, jeder mag seine Heimatstadt. Ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die ihre Heimatstadt nicht mögen. Ne? Also das ist. Ja, in Baling war es ja zum Beispiel so, dass ich Glück hatte, dass ich dort nach meiner Verletzung wieder einsteigen konnte, dass sie einen Torhüter gesucht haben und dass ich zu dem Zeitpunkt auch fit war. Und so das erste Spiel nach 2,5 Jahren Verletzung war auch schon was Besonderes. Ne? Das war aber auch leider so, dass wir dann mit Baling wieder abgestiegen sind, was auch so ein bisschen nicht so schön war, gerade auch, weil die Gallier von der Alb auch als unabsteigbar galten. Ne?
Also, um dann nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, also selbstverständlich bin auch ich gerne in meiner Heimat, so wie du auch, aber da leben wollte ich nicht mehr.
Bitte?
Da leben wollte ich nicht mehr. Also ich würde nicht nochmal in Hamm leben wollen.
Ich glaube, man kann sich das nicht aussuchen, ob das letztendlich so kommt. Vielleicht man möchte nicht, aber letztendlich kann es doch passieren, dass es dann machen musst oder dann vielleicht doch machen möchtest. Ne?
Das stimmt. Auffällig ist ja im Übrigen aber vielleicht auch deine Wahlheimat, wie man das so schön sagt. In Erlangen ist der einzige Club, wo du 2-mal warst und auch sehr lange gewesen bist. Da hat es dann besonders gut gepasst?
Ja, definitiv. Ich meine, Erlangen ist eine ganz, ganz tolle Stadt. Die Metropolium mit Nürnberg, die bietet so viel, wenn man dort wohnt und lebt. Und der HC Erlangen ist auch ein sehr, sehr interessanter Verein. Und glaube ich, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, ein schlafender Riese in der Bundesliga, wo es halt auch nochmal richtig, richtig nach oben gehen kann.
Hat auf jeden Fall Potenzial, ist einer der Standorte, die in meinen Augen sehr großes Potenzial haben, gerade weil ja die Arena auch jetzt nicht komplett ausgelastet war, da ist noch Luft nach oben, aber da ist ja drumherum auch nicht so viel. Ihr seid, glaube ich, einziger Bundesligist Bayerns, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre.
Letztes Jahr, ja, die Coburger sind mittlerweile aufgestiegen.
Coburg,
ja.
Stimmt. Stimmt.
Aber ansonsten hast du natürlich da in der Region mit den Ice Tigers, du hast mit dem Club, mit Fürth, hast du auch natürlich genug Konkurrenz halt drumherum, aber halt auch genug Leute, die halt auch Sport sehen und sportverrückt sind. Also da ist das Potenzial definitiv da, dass es noch weiter nach oben gehen kann.
Da haben wir bei den Rhein-Neckar-Löwen ja Glück, dass wir drumherum eigentlich kaum was haben, was eine Konkurrenz ist, was Zuschauer angeht. Ich bin ja ganz froh. Also ich meine, wir haben ja im Schnitt so, ich glaube, in den letzten Jahren knapp 8.700 Zuschauer im Schnitt. Da frage ich mich manchmal tatsächlich auch, wo wir die noch so herholen bei dem ganzen Kontrastprogramm, was bei uns alles noch machbar ist, Hoffenheim und Co. Wie ist es bei dir? Bist du da auch noch parallel? Für was interessierst du dich parallel für Sportarten? Fußball oder vielleicht doch eher, weiß ich nicht, Tennis, Eishockey?
Ich bin gar nicht für Fußball, wirklich relativ wenig, wenn dann für Dortmund aus geburtstechnischen Gründen. Aber
Gott im Himmel, ey.
Nee, ich gucke sehr viel US-Sport, also gucke sehr gerne Eishockey, gucke sehr gerne NBA bzw. die NFL. Es passt auch ganz gut mit meinem Beruf zusammen, dass man ein Hobby hat, wo man jetzt nicht so viel körperlich aktiv ist, sondern sich eher dann in den Ruhepausen auch mal was anschauen kann. Und es ist halt, ich glaube, mein Leben lang Sport geguckt und Sport hat einfach was Besonderes und ich wüsste auch nicht, was ich ohne Sport machen sollte.
Welches ist dein Lieblings-NFL-Team?
Die Arizona Cardinals.
Oh, das habe ich noch nie gehört. Also man fragt ja immer schon mal rum. Ich gucke auch unheimlich gerne Football. Gibt nur wenige Sonntage, an denen ich nicht bis spät in die Nacht davor sitze vor der Red Zone. Aber Cardinals habe ich noch nie gehört gehabt. Wo kommt das her?
Den Film Jerry Maguire kennst du? Wahrscheinlich?
Doch, glaube ja. Ja.
Ja. Es gibt einen Spieler, das ist ein Berater, der einen NFL-Spieler vertritt und dieser Spieler spielt bei den Arizona Cardinals. Ah. Und aufgrund dessen, weil wir den Film, mein Bruder und ich, den Film ganz gerne geguckt haben und auch lustig fanden und wir immer auf der PlayStation Madden gespielt haben, haben wir immer die Cardinals genommen. Obwohl sie jetzt nicht das Top-Team in der NFL waren. Bitte?
Das ist der mit Tom Cruise, oder?
Genau, der Film.
Ja, doch, dann habe ich den, tatsächlich auch gesehen. Ja. Okay, nicht schlecht, weil die meisten Antworten sah Seahawks, Patriots, das übliche Zeug. Ich finde es immer ein bisschen langweilig, wenn man die Top-Teams nimmt, ehrlicherweise, egal in welcher Sportart.
Ja, mittlerweile können sie auch wieder zu den Top-Teams gehören. Ne?
Absolut. Mit Erlangen, jetzt kommen wir zu einem Thema, was natürlich mir persönlich ein bisschen wehtut. Du wirst drüber lachen können oder drüber grinsen können. Mit Erlangen hast du die Löwen ja auch ein paar Mal richtig ärgern können. Vor allen Dingen bin ich mir ziemlich sicher, dass irgendwo unter der Nürnberger Versicherung Arena noch unsere deutsche Meisterschale von vor 2 Jahren vergraben sein müsste. Das hat dir natürlich richtig Spaß gemacht, uns da in die Suppe zu spucken, oder?
Ja klar, ich meine, das ist ja so, dass du... wenn du jetzt im Mittelfeld der Tabelle bist, dass du nicht viele Saison-Highlights hast, aber wenn du die Chance natürlich hast, wenn die Top-Teams zu Hause zu dir kommen, dann kannst du natürlich so ein bisschen in die Meisterschaft mit eingreifen und da auch so ein bisschen Zünglein an der Waage spielen. In dem Fall muss man sich auch irgendwo dahin in den Gehen motivieren und das waren einfache Spiele, weil du keinen Druck hast und ich weiß nicht, wie viele Leute mich auf dieses Spiel 2016 angesprochen haben, also das war echt eine Menge.
Kam da denn mal eine Kiste Bier aus Flensburg?
Nein, bis heute noch nicht.
Oh, das war ein Skandal. Ich glaube, das war tatsächlich, das war ja eigentlich, also ich meine, das Zuhause gegen Melsungen, das war dann auch, glaube ich, so eine nervliche Geschichte. Ich glaube tatsächlich, dass das Hauptproblem dieses Unentschieden bei euch in Erlangen war. Ich glaube, wir haben 3 Jahre hintereinander bei euch nicht gewonnen, sondern immer nur unentschieden gespielt. Ich habe mir aber sagen lassen, es hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass Andi Schmid und du jetzt beim Auswärtsspiel in Erlangen da euch auch ein kleines bisschen, ja, ich sag mal, drüber lustig gemacht habt. Ihr habt euch da schon so ein bisschen auch die Sprüche hin und her geworfen, oder?
Aha, ich glaube, das ist normal im Mannschaftssport, dass man so ein bisschen auch untereinander so ein bisschen ja, sich foppt oder sich ein bisschen hochnimmt. Aber es ist, war einfach so, dass viele gesagt haben, okay, in den letzten Jahren haben wir immer verloren, aber es lag ja daran, dass du da bist, dass du jetzt noch in Erlangen warst und jetzt wieder da bist. Also es war einfach ja, relativ harmlos.
Also das habe ich mir auch so sagen lassen, aber ist es schon so, dass du dich auf, also gibt es Spieler, auf die du dich als Torhüter freust, weil du weißt, dass du in deren Kopf bist?
Ja, ich glaube, es gibt Leute, Spieler, die einem mehr liegen und auch weniger. Es gibt manche Spieler, die man ganz gut lesen kann, also wo ich den Wurf gut analysieren kann. Und es gibt aber auch Spieler, mit denen ich extrem Probleme habe, die man gar nicht lesen kann. Also das geht auch in die andere Richtung, aber am Ende kommt es dann auf die Tagesform an.
Weil bei Andi hast du ja irgendwann mal, hat man ja schon gemerkt, dass du dir den irgendwann so ein bisschen zurechtgelegt hattest, oder?
ich kann mich auch an Spiele erinnern, wo Andi mich auf der Rolle hatte. Also es ist manchmal bei Handball einfach so, gibt solche und solche Tage, ne? Aber es ist für mich als Torhüter einfach, manche Spieler haben einen Wurf oder einen Wurfarm oder eine Wurfbewegung, die etwas offener ist. Und da, das ist sicherlich bei Andi etwas anders, als wenn man jetzt einen Wurf von Kirkelöke vergleicht, der halt in meinen Augen extrem schwer zu lesen ist, für mich.
Okay. Welcher Löwe hat für dich den gefährlichsten Wurf? Also Kirkelöke hast du jetzt noch genannt. Gibt's da, wen gibt's da noch?
Puh, ich glaube, die können alle relativ gefährlich sein. Also das... Da möchte ich jetzt keinen mehr hervorheben. Also das ist von der Wurfstärke her ist Kirkelöke wahrscheinlich weit vorne. Aber auch Nilsson. Also da gibt's genug Leute, die halt hart noch einen Ball werfen können. Und wir haben ja diese tollen Statistiken, die jeder so anpreist, die jetzt auch die Wurfhärte lesen können und keine Ahnung, was noch alles.
Ja, am Ende bringt es halt auch nichts, wenn man mit 138 km/h daneben geworfen hat, ne?
Das stimmt.
Jetzt ist Katze also selbst ein Löwe und du spielst mit den Löwen auch Fußball. Ich warne dich nur vor, ich werde jetzt ein heikles Thema ansprechen und du wirst noch gar nicht wissen, warum es heikel ist. Bitte stelle an dieser Stelle deine Top 3 der besten Löwenfußballer.
Okay, man muss auch anmerken, dass ich ja erst seit 4 Wochen dabei bin und jetzt nicht so viel Einsicht habe. Die Top 3 gehen um wirkliche Top 3 oder... um eher negative
naja, die Top 3. Also es ist so, in diesem Podcast, den wir jetzt seit in der zweiten Saison sind, in dem gab es immer wieder Diskussionen darum, wer wirklich ein guter Fußballer ist. Und das aber wirklich ohne Ende. Deswegen haben wir uns für diese Saison vorgenommen, dass wir quasi am Ende ein Ranking veröffentlichen werden, in dem wir alle möglichen Stimmen einfangen und deswegen halt auch deine. Welche sind also die Top 3 der besten Löwenfußballer?
Ich würde sagen, Grötzki hat mir gut gefallen. Dann hat Kohlbacher gut gespielt. Und eigentlich müsste ich jetzt Alexander Pettersson nennen, weil ich so viele Geschichten von ihm gehört habe, wie überragend er Fußball spielen kann. Ich ihn aber leider noch nicht habe spielen sehen, weil er jetzt momentan verletzt ist.
Okay, also nehmen wir auch in der Reihenfolge. Grötzki 1, Kohlbacher 2, Pettersson 3.
Ja.
Gut. Ja, also ich glaube, also um dir ein Feedback zu geben, Grötzki auf 1 müsste auch tatsächlich der Führende sein. Also dem attestieren tatsächlich relativ viele Leute ein gutes Füßchen. Wenn wir schon einmal dabei sind, auch für die Statistik quasi, welches sind deine 3 liebsten Sportvereine? Die Löwen zählen dabei nicht und es ist sportartübergreifend. Wir können auf jeden Fall ja schon mal einen Haken hinter die Cardinals machen, oder?
Ja, die Cardinals, die Washington Capitals und wir nehmen noch die Golden State Warriors.
Die Capitals auch, weil sie mit Kölzig jahrelang einen deutschen Torhüter hatten, oder wie bist du an die Capitals gekommen?
Ich bin großer Fan von Henrik Lundqvist und der ist jetzt zu den Capitals gewechselt. In dem Fall freue ich mich auf die neue Saison mit den Capitals.
Ah, okay. Ja gut, wir sind ja noch gespannt, wann die neuen Hallensportarten-Saisons in den USA überhaupt losgehen. Ich kann es auch kaum erwarten. Zum Ende hin müssen wir nochmal über deine Ankunft bei den Löwen sprechen. Ich habe gehört, es gab da eine ziemlich coole Umzugsaktion, bei der ein paar Jungs aus der Geschäftsstelle mit angepackt haben.
Nee, das musste gar nicht so weit kommen, weil ich in Erlangen ein Umzugsunternehmen gefunden habe, das alles organisiert hat, die Euromovers. Das war echt eine super Geschichte und ich glaube, die Jungs von der Geschäftsstelle waren ganz zufrieden, dass sie den Freitag dann doch normal verbringen konnten und nicht meine Koffer schleppen mussten.
Also wenn ich mir die Jungs aus der Geschäftsstelle so angucke, hättest du wahrscheinlich die meisten Koffer selber geschleppt.
Ich weiß nicht, so oft war ich noch nicht da.
Also ein kleines bisschen fiese Sachen kann man auch ruhig mal rauslassen, finde ich. Du hattest auch ein bisschen Glück, kann man so sagen, glaube ich. Die anderen 9, die im Kader waren, mussten nämlich in Ischgl beim Mannschaftsabend das Menü von Uwe Gensheimer und Mikkel Appelgren runterwürgen. Dir ist das erspart geblieben oder gab es da nochmal Nachschlag für den Nachzügler?
Ich glaube noch nicht, aber ich finde sowas ist ja zum Beispiel für die Integration von neuen Leuten auch extrem gut oder Teambuilding. Ich glaube, es gibt kein besseres Teambuilding, als dass du so einen Mannschaftsabend machst. In dem Fall freue ich mich drauf, wenn es denn soweit ist. Ich denke, im November und Dezember werden wir nicht dafür Zeit haben, aber im Januar würde ich mich tatsächlich drauf freuen.
Weißt du denn schon, was dich da erwartet?
Ich habe schon ein paar Geschichten gehört, aber schockiert hat mich das nicht wirklich.
Ah, okay, aber lass uns mal dran teilhaben.
Ich glaube, solche Sachen, die bleiben auch, glaube ich, innerhalb der Mannschaft. Und ich kenne es ja auch nur vom Hörensagen. Ich war auch nicht dabei. In dem Fall kann ich da auch keine hundertprozentigen Aussagen geben.
Du bist jetzt auch schon der dritte Gast, bei dem ich versuche rauszufinden, was es da zu essen gab. Aber keiner erzählt es mir. Aber ist ja okay, dann bleibt es halt intern. So. Ich probiere es halt dann beim nächsten. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht im Kopf, wer unser nächster Gast ist, aber ich werde es da trotzdem nochmal probieren. Ich gebe da nicht auf. Aber du hast schon angedeutet, du findest sowas dann auch lustig. Also sowas gehört halt irgendwie auch dazu.
Nein, ich habe so viele Teambuilding-Maßnahmen mit Mannschaften gemacht in den letzten 15 Jahren, von Bogenschießen über Klettergarten und... Ich weiß nicht, ich bin oder Kartfahren, ich bin einfach kein Fan von solchen Sachen mehr. Wenn du wirklich Teambuilding machen möchtest, dann spielst du gegeneinander Paintball und das ist ja auch nicht wirklich irgendwie, dass du im Team zusammen was machst. Und das Einfachste, wie eine Mannschaft zusammenfindet, ist wirklich, mach einen Mannschaftsabend. Ich weiß, es ist nicht unbedingt gut für Sport und Alkohol und keine Ahnung, aber so wächst eine Mannschaft am besten zusammen.
Ah, ich glaube, wenn du nachher nach Hause fährst, ich weiß nicht, wie lange dein Heimweg ist, du sitzt, glaube ich, gerade bei uns im Internat wieder, oder?
Genau.
Hör dir mal den Podcast von letzter Woche mit Andi Schmid an. Also der erzählte dann nämlich mal die Geschichte vom Mannschaftsabend, bei dem sich alle auf Befehl des Trainers bestmöglich betrunken haben. Aber als sie am nächsten Tag dann schlecht gespielt haben im Vorbereitungsspiel, war er stinksauer.
Also, habe ich schon gehört, ja.
Sowas kippt tatsächlich auch bei den Löwen hier und da mal in die andere Richtung, aber das gehört dann offensichtlich auch ein kleines bisschen mit dazu.
Aber ich glaube, das war in einem erfolgreichen Jahr dann, oder? Ich glaube, in dem Jahr sind sie auch Meister geworden, oder?
Ja, da gibt's so einige Geschichten, auch zwischendurch mal eine Mallorca-Reise und zwei Tage später ein Auswärtsspiel in Wetzlar und so. Das ist ja an sich eigentlich auch immer kein Problem. Ich glaube, jeder in Deutschland, die Handballer und Co., die können das ja eigentlich auch immer ganz gut einordnen. Wenn wir nur ehrlich sind, die Einzigen, die sich nur mal aufregen, sind irgendwelche kroatischen Sportwetten-Nerds, die halt dann natürlich auf die Löwen gesetzt haben und nicht gewusst haben, dass die gefühlt direkt von der Playa in die Rital-Arena geflogen sind.
Ja, ich sage ja, wenn das zusammenpasst mit irgendwelchen, dass die Spiele jetzt nicht um wirklich irgendwas gehen, dass du dann noch da bei einem Abstiegskandidaten spielst, du dann auf einmal zwei Punkte gegen die Löwen holst, dann ist das alles vertretbar. Ne? Aber...
Das hatte auch tatsächlich Andi auch direkt klargestellt, dass damals die HSG Wetzlar tatsächlich in keinerlei entscheidenden Situation mehr war, weder nach oben noch nach unten. Deshalb kann man sowas dann durchaus auch mal machen, finde ich. Was ist denn für dich unverzichtbar für eine funktionierende Mannschaft? Wovon bist du überzeugt? Wie muss eine Mannschaft aufgestellt sein? Wie muss die Philosophie einer Mannschaft sein?
Ich glaube, du brauchst eine sehr gute Arbeitseinstellung in der Gruppe. Das heißt, ich spreche immer oft von so einem Kern der Mannschaft, der in eine Richtung zieht. Wenn du einen Kern der Mannschaft hast, der sehr fleißig und sehr, sehr motiviert im Training, dann ziehst du Leute, die jetzt manchmal auch nicht unbedingt Bock haben, in die richtige Richtung. Das bedeutet, ich habe es oft erlebt in Mannschaften, dass du so Trainingseinstellung, Trainingsleistung wie eine Achterbahn hast. Das heißt, wenn es gut läuft, hat keiner, dann geht es wieder nach unten, dann ist die Stimmung ist locker und man arbeitet nicht so hart. Und wenn man verliert, dann dreht sich das Ganze wieder und man fängt an zu arbeiten und so. Und das geht dann rauf und runter und hin und her. Und du musst einfach schaffen, als Mannschaft in so ein Fahrwasser zu kommen, dass du jeden Tag vernünftig, diszipliniert arbeitest. Weil ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, um sich wirklich zu verbessern. Ich habe mal eine Dokumentation über Usain Bolt gesehen und da hat der Trainer von ihm gesagt, als Spitzensportler bist du jeden Tag auf einer Treppe und du hast die Möglichkeit, entweder einen Tag nach oben zu gehen oder du gehst nach unten. Du bleibst nie auf der gleichen. Und ich habe immer versucht, nach der Philosophie zu trainieren, dass du halt jeden Tag hart arbeitest, dass du einfach eine Stufe nach oben kommst. Und ich glaube, da steckt eine Menge Wahrheit hinter.
Das klingt. Wie ist das dann so? Wie ist so dein Eindruck von Martin Schwalb? Den hast du ja jetzt auch zum ersten Mal als Trainer, oder?
Ja, das ist das erste Mal, dass ich mit Schwalbe zusammenarbeite und man merkt, dass er Erfahrung hat, mit Top-Teams zu arbeiten. Er trifft halt die richtige Ansprache, er redet nicht zu viel, aber das, was er redet, hat halt Hand und Fuß. Und er weiß einfach, wie er die Mannschaften auch vorbereitet und wie er mit den Leuten persönlich auch spricht und so ein bisschen die Leute aufbaut.
was ich an ihm am meisten so ein bisschen schätze, ist dieser Humor, den er hat. Ich finde, er hat so einen höchst eigenen Schwalbe-Humor, was ich dann zum Beispiel, ich habe da so eine Szene beobachtet, ich meine, so einer wie David Späth, 18 Jahre, macht ein überragendes Spiel gegen Balingen, über 33% Quote, und dann rutscht ihm aber da irgendwie einer durch, den er offensichtlich hätte halten müssen, so habe ich die Szene gedeutet, und der Schwalb schreit ihn an, für 20 Sekunden, nur um ihn danach mit dem breitesten Grinsen ever anzugrinsen, um ihm auch direkt klarzumachen, nee, alles gut so. Und aber ich fand, das war in dem Moment die beste Reaktion, die Schwalbe zeigen konnte, weil er dem jungen Kerl in dem Moment ja sagt, pass auf, eigentlich war das nicht okay, den musst du eigentlich haben, aber selbstverständlich lasse ich dir das mit der Leistung heute und deinem Alter irgendwie durchgehen.
Ja, das ist halt Mannschaftssport, ne? Und du merkst halt, wie viel Erfahrung er als Trainer hat und wie er mit Spielern auch umgehen muss. Also das sind einfach so Sachen. Wenn du damit nicht umgehen kannst, dann ist es halt, dann gehörst du halt nicht in Mannschaftssport. Ne?
Ja, ich fand's auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie das in Magdeburg für euch läuft. Ich wünsche erstens euch als Mannschaft natürlich viel Erfolg, wünsche deinem Zimmerpartner viel Erfolg. für den Schlafwandler Nikolas Katsigianis, und bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze in Magdeburg abläuft. Ich denke, viele, viele Fans werden vor dem Fernseher sitzen und euch zumindest dann virtuell unterstützen, weil normalerweise sind die Löwen-Fans ja auch überall auswärts mit dabei. Das hast du ja mit Sicherheit auch schon festgestellt, dass da immer viele Gelbe unterwegs sind. Auch das ist momentan leider nicht der Fall. Das war's für heute. Vielen, vielen Dank, Katze, dass du dich zur Verfügung gestellt hast.
Ja, ich möchte mich auch bedanken. Das war das netteste Gespräch, was ich mit einem Hammer je geführt habe. Vielen Dank.
Das darfst du. Das ja, das ist doch... Das ist doch nett, ist doch schön, dass wir uns da finden konnten. Sehr schön. Dann richte auf jeden Fall noch ganz, ganz viele Grüße an die Family aus. Natürlich auch an Alex. Ich weiß ja nicht, ob er sich auch noch an die gute alte Hammerzeit erinnert. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich spätestens am Samstag in der Arena, Heimspiel gegen Lemgo. Und ich kann übrigens jetzt schon an alle Fans da draußen, kann ich ankündigen, wir haben uns was einfallen lassen, was am Samstag Premiere feiern wird. Und ich glaube, das wird tatsächlich sehr, sehr cool für alle Löwenfans, die wir nämlich dann auch wieder ein bisschen näher ranholen werden an die Rhein-Neckar-Löwen, so nah, wie es halt eben irgendwie geht. Also, vielen, vielen Dank, Katze, guten Heimweg. Und an euch da draußen, habt eine gute Zeit, lasst euch vom Lockdown nicht runterziehen, bleibt cool und bis bald.
Vielen Dank, ciao, ciao.
Das war ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.